Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Hallo und guten Tag allerseits. Es geht weiter bei uns in der LVZ Autorenarena. Unser nächster Gast behauptet von sich selbst, er gehört zu den Weicheiern unter den Hochseetouristen.
Ja.
Dafür hat er aber ziemlich harten Stoff geliefert in seinem jüngsten Buch. Passagier 23 heißt es. Herzlich willkommen, Sebastian Fitzek.
Hallo, schönen guten Tag. Danke sehr. Vielen Dank.
Jemand, der nun auf diesen großen Kähnen unterwegs ist und ein Weichei ist, wie hält er sich da wacker über die Reise?
Naja, also Weichei bezieht sich vor allen Dingen auf die Reiseübelkeit. Ja? Und da gibt es so ein Pflaster, was man sich hinters Ohr klemmen kann. Da schwören die Amerikaner drauf, ein Scopolamin-Pflaster. Und das wirkt aufs Gleichgewichtsorgan ein. Und ich bilde mir zumindest ein, dass das funktioniert. Man darf sich bloß danach nicht in die Augen fassen, weil dieser Stoff, der da drin ist, der wird auch gerne dazu benutzt, um Pupillen weit zu tropfen. Und ich hatte mir danach Kontaktlinsen eingesetzt bei meiner ersten Kreuzfahrt und konnte dann 3 Tage lang überhaupt nicht sehen.
Okay. Es gibt ja immer mehr dieser schwimmenden Städte, die so über unsere Meere kreuzen. Und wenn ich sie lese, weiß ich jetzt, das sind eigentlich Orte für das perfekte Verbrechen. Warum?
Also naja, ich hatte ja das Vergnügen, mit einem Rechtsmediziner, dem Professor Michael Zockers, einen Roman schreiben zu dürfen, abgeschnitten. Und im Zuge der Recherche in der Rechtsmedizin habe ich ihn natürlich gefragt, Michael, du hast jetzt jeden Tag so im Schnitt 10 Leichen auf deinen Sektionstisch. Du weißt doch sicher, wie das perfekte Verbrechen geht. Falls Sie jetzt Stift und Zettel rausholen wollen, er hat es mir leider nicht gesagt, so hundertprozentig. Aber er hat mir einen Tipp gegeben. Er meinte, wenn man das perfekte Verbrechen begehen will, dann muss man, darf man keine Leiche produzieren. Also die muss irgendwo verschwinden. Und wo kann man besser eine Leiche verschwinden lassen, als eben auf einem Kreuzfahrtschiff?
Also das Beste ist immer überhaupt keine Spuren zu hinterlassen. Und
ja, sobald ein Rechtsmediziner eine Leiche auf dem Sektionstisch hat, dann findet er in der Regel die Todesursache heraus und darüber auch den Täter. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Die meisten Morde bleiben deswegen ungesühnt und ungestraft, weil man viele Todesfälle gar nicht als gewaltsame Todesfälle einstuft. Erkennt, aber hat man sie erst einmal, dann wird es schwer, damit davonzukommen. Und man kann auf so einem, Sie haben gesagt, schwimmende Städte, das ist tatsächlich so mittlerweile, passen da 12.000 Leute drauf. Das ist eine Kleinstadt, also 6.000 Mann Personal, 6.000 Passagiere. Und erst einmal ist die Kleinstadt selber ein Ort, den können Sie kaum durchsuchen. Und dann haben Sie natürlich noch den Ozean vor der Haustür. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum es Ort für das perfekte Verbrechen ist. Das ist, dass die Reedereien keine Lust haben, das an die große Glocke zu hängen, wenn mal was passiert. Die fahren halt weiter, die wollen das Schiff nicht durchsuchen lassen und die sagen in der Regel, naja, das wird ein Suizid, ein Selbstmord gewesen sein. Das klingt eben besser als, ja, wir hatten einen Psychopathen an Bord.
Und diese Kreuzfahrtschiffe bergen ja auch ein großes Konfliktpotenzial. Also die Menschen erfüllen sich einen Traum mit diesem tollen Urlaub, haben mitunter viel Geld bezahlt. Dann hat das ja trotz seiner Größe was Klaustrophobisches. Man kommt nicht runter, man kann sich auch nur beschränkt aus dem Weg gehen. Und wenn dann Erwartungen enttäuscht werden oder die falschen Leute aufeinandertreffen, kann es schon schnell mal kritisch werden wahrscheinlich.
Ja, das kann man ja schon statistisch sich ausrechnen, dass bei 12.000 Menschen nicht unbedingt alle nett sind, die da drauf sind. Und vor allen Dingen ist es halt tatsächlich so, dass völlig unterschiedliche Menschen aufeinander prallen. Gar nicht mal nur unter den Passagieren, auch dort. Aber sie haben eine Stadt in der Stadt, von der die meisten auch erfahrenen Kreuzfahrer gar nichts wissen. Also 80% der Angestellten kriegen sie gar nicht zu sehen. Die arbeiten in Bereichen, von denen sie gar nicht wissen, dass es die gibt, wie die Meerwasserentsalzungsanlage oder die Müllverbrennungsanlage beispielsweise. Das sind also Menschen, die sind fernab von der Familie, eingesperrt will ich nicht sagen, aber doch schon auf engstem Raum zusammen, müssen harte Arbeit verrichten, die nicht sehr gut bezahlt wird. Das kommt alles zusammen, dass da die Konflikte vorprogrammiert sind, ist klar. Und nicht zu Unrecht heißt es, all das, was, also ein Kreuzfahrtschiff ist eine Kleinstadt und all das, was in einer Kleinstadt passieren kann, kann eben auch theoretisch auf einem Kreuzfahrtschiff sich ereignen.
Ja. Und rein statistisch ist es sehr wahrscheinlich, haben Sie gesagt, da kommen wir auch zu dem Titel Passagier 23. Was hat es damit auf sich?
Ja, also wahrscheinlich ist es nicht, dass man da verschwindet. Aber es ist ein, das
wir
muss ich nur mal sagen.
Keine Angst machen.
Keine Angst machen. Es ist auch nicht, geschrieben, um jetzt allen Kreuzfahrten madig zu machen. Also ich habe nichts gegen Reedereien und Kreuzfahrten. Ich habe ja auch nichts gegen Berlin. Und trotzdem bevölkere ich die Stadt mit Seelenbrechern und Amokläufern. Das ist nicht der Punkt. Aber ich bin über einen Magazinartikel gestoßen, schon 2008. Da war unter der Überschrift Lost, schrieb der Autor, wieso verschwinden eigentlich so viele Menschen spurlos auf Kreuzfahrtschiffen? Mehrere Dutzend jährlich. Als ich angefangen habe zu schreiben, waren es 23. Die verschwinden einfach auf den Weltmeeren. Und ich hielt das erst für Seemannsgarn, was man sich zur Geisterstunde an der Bordbar erzählt. Aber tatsächlich ist es so. Es gibt relativ viele, natürlich gemessen an der Anzahl der Passagiere nicht mehr so viel, weil wir haben über 20 Millionen Passagiere jährlich auf den Weltmeeren. Aber natürlich hört man seltener davon, dass jemand aus dem Flugzeug verschwindet oder aus einem Zug. Bei Kreuzfahrtschiffen ist es eben so, 23 waren es in dem Jahr, als ich angefangen habe zu schreiben.
Und mittlerweile sind es einige hundert, ne? Bis da.
Ja, also das kommt schon einiges zusammen dort. Und jetzt muss man mal auch wieder die Lanze für die Reedereien brechen. Es wird in der Regel auch ein Suizid sein. Also das ist kein Klischee, dass Menschen, die sich entschließen, und das wirklich lange planen, das Leben zu nehmen, dass sie beispielsweise ihre letzte Reise inszenieren, dass sie sich nochmal eine Uniform anlegen, die sie getragen haben, oder nochmal den Hausputz machen davor. Dass man sich überlegt, gerade wenn man den Angehörigen den Anblick der Leiche ersparen will, dann ist das tatsächlich eine Option. Und vor allen Dingen, falls jemand von Ihnen, hat jemand von Ihnen schon mal eine Kreuzfahrt
gemacht?
Das können
wir doch mal fragen, genau. Wer war schon auf Kreuzfahrt?
Ach, ja.
Wer hat das Buch gelesen und ist dann wieder auf Kreuzfahrt gegangen?
aber vielleicht können Sie mir zustimmen, weil ich bin jetzt nicht so der Kreuzfahrt-Fan. Ich habe aber einige gemacht, auch aus Recherche. Und es gibt ja das Sprichwort, dass der Ozean der Magnet der Depressiven ist. Ich würde sogar sagen, es ist der Magnet der Melancholischen. Wenn Sie da also abends an der Reling stehen, in das Nichts hineingucken, das ist schon ein gewisser Sog. Und wenn man da melancholisch veranlagt ist, kann es sogar zu spontanen Handlungen kommen. Dann gibt es natürlich auch den Faktor Alkohol, muss man sagen. Also eigentlich ist es ein Wunder, dass nicht viel mehr davon
das Bord. Das habe ich auch gesagt.
Ja,
also,
ja, das muss man auch mal überlegen. Erst letztens etwas passiert, wo garantiert Alkohol im Spiel war. Man muss als Thriller-Autor ja aufpassen. Man darf nicht die Realität beschreiben, weil die wird nicht geglaubt. Da ist einer von der Oasis of the Seas im Golf von Mexiko irgendwie runtergefallen. Wachte der auf im Golf von Mexiko und hatte das Glück, dass 2 Stunden später oder 3 Stunden später eine Disney-Cruise vorbeikam und da stand jemand auf seiner Balkonkabine und sagt zu seinem Sohn, sag mal, guck mal, da schwimmt ja einer. Ja, und dann hat er so ein Bird-Manöver eingeleitet und alle dachten erst, das ist einer von unserem Schiff. Nee, war er nicht. Der ist von einem Kreuzfahrtschiff runtergefallen und wurde von einem anderen wieder aufgesammelt. Jeder Lektor würde sagen, ja, klar.
Geht nicht.
Ja, das geht. Der kann sich vor allen Dingen nicht erinnern, wie der von dem Schiff runtergekommen ist. Ich weiß nicht, ob der sich so freut, weil der ist vom 5-Sterne-Schiff runtergefallen, vom 4-Sterne-Schiff wieder eingesammelt worden.
Da gab es keinen All-Inclusive wahrscheinlich.
Ja, vielleicht gab es keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das sind so völlig merkwürdige Geschichten. Und dann muss man natürlich auch noch was sagen, die Angehörigen, es gibt also Websites, wo sich Angehörige zusammentun und beispielsweise nach ihren Hinterbliebenen forschen und die Reedereien auffordern, dass sie da Nachforschung anstellen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Der Vorwurf ist immer, da ist jemand verschwunden und das Schiff hat überhaupt nicht gehalten.
Aber bei diesen Riesenkähnen, die halten oder gar drehen,
Sie sagen
gehen
es.
Stunden.
Ne? Der Brems- oder Stoppweg, wie es ja heißt, der beträgt mehrere Kilometer in voller Fahrt. Und wenn Sie jetzt beispielsweise, also selbst den Fall gesetzt, Sie würden sehen, da fällt in dieser Sekunde einer runter. Mittlerweile sind die 75 Meter hoch ungefähr. Ja, wenn Sie 75 Meter hoch vom 75 Meter Brett springen, ich weiß nicht, ob das jeder mal machen will, in hohe Wellen hinein, vielleicht in der Nähe der Schiffsschraube, man fällt ja dann auch nicht koordiniert, würde ich mal sagen. Also
ich fahre nie wieder Kreuzfahrt.
Sie müsst ja nicht reinspringen. Ja,
ja, aber nach dem Drink dann am Abend.
Also selbst dann ist es schwierig, denjenigen ja wieder rauszuziehen. Aber wenn Sie beispielsweise, wenn der typische Fall, ja, der immer wieder dokumentiert wird, die Ehefrau sagt, ich trinke noch einen an der Bar oder der Ehemann und der eine Partner geht schon los und am Morgen wacht er auf nach 8 Stunden und das Bett neben ihm ist leer. Na, was wollen Sie nach 8 Stunden noch machen? Also es geht gar nicht. Und wenn Sie sich nicht so gut verstehen, vielleicht nach 20 Stunden, wenn Sie das erste Mal sagen, ich vermisse da jemanden, ja, dann wird erstmal das Schiff durchsucht. Das dauert auch Jahre. Also man kann da wenig machen. Trotzdem, man muss keine Angst haben da drauf. Aber es ist sowas, das habe ich selber erlebt. Das ist so, wie wenn Sie in ein Casino vielleicht reinkommen. Da gibt es ja keine Fenster und keine Uhren. Man will die Welt quasi fernhalten. Und wenn man so ein Schiff betritt, hat man auch so ein, ich nenne es Las Vegas-Gefühl, dass man eben die Welt aussperren will. Man hat jetzt Halligalli, die schönste Zeit des Jahres beginnt. Aber wenn Sie eine Kleinstadt betreten, in einem fremden Land, das ist nämlich meistens ein fremdes Land, meistens ist es irgendeine Rechtsordnung, die mit unserer gar nichts zu tun hat, aus steuerlichen Gründen, die Flagge eben wurde gewählt, meistens von irgendeinem Entwicklungsland. So, Sie betreten also eine merkwürdige Rechtsordnung, kann man schon mal sagen. Und Sie würden nie und nimmer in einer Kleinstadt, in einem völlig fremden Land Ihren Kindern sagen, du, ist mir völlig egal, was du heute machst den ganzen Tag und mit wem du mitgehst und auch lass sie mal in 2 Tagen wieder blicken, komm mal zum Essen vielleicht vorbei, würden sie nie machen. Auf so einem Kreuzfahrtschiff machen sie das. Und das ist, glaube ich, der einzige Tipp, den ich mitgeben würde, dass wenn sie so eine Kreuzfahrt machen, dann verhalten sie sich eben genauso, wie wenn sie in einer fremden Stadt sind. Und dann kann eigentlich nicht viel passieren, glaube ich.
Aber abgesehen davon, dass eben Menschen verschwinden, treiben Sie das Ganze noch ein Stück weiter und es taucht wieder jemand auf. Und das ist ja in dem Fall ja, dann noch gruseliger, weil man nicht weiß, wo war die um Himmels Willen die ganze Zeit?
Genau, das war eigentlich sozusagen mein Zündergedanke. Man braucht als Autor immer einen Gedanken, wo man sagt, das interessiert mich. Mit diesem Gedanken will ich mich jetzt auch mal ein Jahr lang beschäftigen. So lange dauert es, manchmal 9 Monate, manchmal 14 Monate, aber so ein Jahr lang ungefähr. Und hier war es ja so, dass ich gesagt habe, 2008, nee, habe ich wahrscheinlich noch nicht gesagt, aber 2008 war es, dass ich diesen Artikel in der Park Avenue las. Dieses Magazin gibt es leider nicht mehr. Dann allerdings hat es sehr lange gedauert, bis ich mich rangesetzt habe, weil ich wollte nicht schon wieder über vermisste Personen schreiben. Es lag ja nahe zu sagen, okay, eine Familie macht eine Kreuzfahrt, jemand verschwindet und der Roman beschäftigt sich mit der Suche auf diesem riesigen Schiff. Auch interessant, aber ich hatte 2006 und 2007 schon 2 Bücher veröffentlicht, die sich mit vermissten Personen beschäftigen, nämlich Therapie und Amokspiel. Und in dem Falle wollte ich das nicht schon wieder, bis mir dann einfiel, nee, noch interessanter ist doch, wenn der Roman um eine Person geht, die wieder auftaucht. Also die Reederei hat gesagt, das ist ein Selbstmord. In dem Falle sogar ein erweiterter Suizid. Ein ganz schlimmer Begriff, weil es den überhaupt gibt. Erweiterter Suizid ist ein Begriff aus der Rechtsmedizin, weil es so häufig vorkommt, dass Eltern zuerst ihre Kinder töten und dann nach sich selber umbringen, dass man sagt, das ist eine eigene Kategorie, erweiterter Suizid. Gab sogar mal einen Polizeiruf zu dem Thema mit einer anschließenden Günter-Jauch-Diskussion. Vielleicht haben Sie das gesehen. Auf jeden Fall war das in dem Fall ein erweiterter Suizid. Eine Mutter ist mit ihrem Kind über Bord gesprungen. Man hat beide für tot erklärt. Aber jetzt taucht das Kind auf einmal 2 Monate später wieder auf. Es redet nicht, es ist verwahrlost. Man weiß nicht, wo war es auf dem Schiff? Was ist hier angetan worden? Auf jeden Fall alleine das Auftauchen hat diese reflexartig geäußerte Vermutung der Reederei, naja, das ist ein Suizid, widerlegt. Und das fand ich dann den interessanten Gedanken, der mich letztlich motiviert hat, Passagier 23 zu schreiben.
Und dann gehen Sie noch an ein heißeres Eisen eigentlich noch dran, ein Tabuthema ganz häufig, Kindesmissbrauch spielt da eine Rolle.
Das richtig.
Muss man sich dann erstmal trauen auch, oder?
Ja, wobei man muss tatsächlich sagen, das ist auch hin und wieder, kriege ich also vereinzelt Briefe, die sagen, so ein Thema hat in der Unterhaltungsliteratur nichts zu suchen. Und ich sage, nein, ganz im Gegenteil. Wir haben geschätzt 300.000 Pädophile. Nicht alle werden strafbar, aber haben diese Gedanken. Und sie selber sagen, diese Krankheit, die sie in sich tragen. 300.000 Pädophile, es ist auf jeden Fall ein Massendelikt. Es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass einem Kind etwas angetan wird, was ich übrigens nie explizit beschreibe. Ja, also darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, wenn ich schon über etwas schreibe, über etwas Relevantes, was auch mir als Familienvater am Herzen liegt, zu schreiben und nicht beispielsweise über den Mord einer Hamburger Millionärswitwe, die wegen des Erbes in ihrer Villa erdolcht wird. Das, ehrlich gesagt, kommt in der Realität kaum vor. Also fast nicht. Allerdings das schon. Und dann ist auch die Grenzziehung schwierig. Darf ich über eine Vergewaltigung schreiben, die auch relevant ist, über Verschleppung, über Versklavung, ist auch ein modernes Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, worüber noch kaum gesprochen wird. Sind das Themen, darf ich so weit gehen oder nicht? Ich mache mir da selber kein Tabu, sondern ich sage, nein, es muss mir am Herzen liegen. Und auch hier will ich nicht zu viel verraten, aber es geht um eine besondere Form des Kindesmissbrauchs, wo viele glauben, ach, wusste ich ja gar nicht, dass es so ist. Und ein letztes Wort dazu, wenn wir diese Themen auch in der Unterhaltungsliteratur tabuisieren, finde ich, schaffen wir genau jene Grauzone, in der diese Delikte eben wachsen und den Nährboden haben. Weil nichts ist besser für einen straffälligen Pädophilen, als dass da der Deckmantel des Schweigens über diese Delikte gehüllt wird.
Ja, aber so als junger Vater oder junge Eltern haben ja häufig so diesen Reflex, auch wenn im Fernsehen irgendwas ist mit Kindern, auch Tatort, und dann läuft so ein Mädchen durchs Bild. Ja. Will ich nicht sehen, mache ich aus. Also kann ich jetzt nicht.
Kann ich sehr gut verstehen, diesen Reflex. Ich habe diesen Reflex, wenn es um Videoaufnahmen von Tierquälereien geht. Das sind Videos, die ich sofort, wenn ich im Internet drauf stoße, sofort wegklicke, auch wenn sie dazu dienen, dass man eben Petitionen unterschreiben soll. Ich weiß aber, nur weil ich es wegklicke, ist es in der Realität nicht weg. Das ist mein Problem. Ich kann es deswegen gut verstehen, dass man sich damit nicht auseinandersetzen will. Aber bei mir ist es eben so, es gibt zwei Wege. Entweder wir verdrängen, das ist nichts Schlechtes zu verdrängen, wir müssen verdrängen. In dieser Sekunde, in der wir jetzt hier uns miteinander unterhalten und Sie uns zuhören, geschehen ganz schreckliche Dinge. Wenn wir uns die alle vergegenwärtigen würden, müssten wir hier aufspringen und irgendjemandem helfen. Wir könnten kein normales Leben mehr führen, deswegen müssen wir verdrängen. Das ist nach meiner Theorie im Übrigen auch der Grund, warum wir Thriller lesen und Krimis. Nicht, weil wir alle einen an der Klatsche haben, sondern weil wir irgendwann mal merken, diese Flut an schrecklichen Meldungen, die gerade aktuell auf uns reinbrechen, wir brauchen nur einmal in die Zeitung zu gucken, diese Flut, die können wir irgendwann nicht mehr verdrängen. Wir können uns aber auch nicht erstellen, wir können uns nicht allem stellen in dieser Welt. Wir müssen uns also mit dem Tod und dem Schrecken auseinandersetzen. Das machen wir lieber bei uns zu Hause im Sofa mit einer fiktiven Geschichte als in der Realität. Das ist notwendig. Ich verdränge aber nicht nur, sondern ich verarbeite durch das Schreiben. Das ist mein Mechanismus. Andere verarbeiten durch Lesen. Dritte, vor denen ich die Hochachtung habe, engagieren sich beispielsweise, fahren in fremde Länder oder leisten Hilfe direkt vor Ort, beispielsweise im Kinderschutzbund. Da hat jeder seine eigene Verarbeitungsmöglichkeit. Bei mir sind es die Bücher.
Und für Ihre Leser haben Sie dann einen ganz guten Kniff dabei, finde ich. Also um einfach das nicht zu grausig, zu schaurig werden zu lassen. Es gibt immer so einen feinen Humor auch in diesen Geschichten. Das ist ja sicherlich auch ein Balanceakt. Also hier in dem Buch ist es zum Beispiel diese äußere Rahmenhandlung mit dieser schrulligen alten Dame.
Gerlinde. Benannt nach einer Ex-Freundin, die mich so zahlreich im Psychothriller inspiriert hat. die mir aber auch erlaubt hat, dass ich so über sie reden darf und dass ich ihren Namen benutzen darf. Ja. Und Gerlinde ist in diesem Buch eine Dame, die nicht mehr runtergeht vom Schiff, weil sie sich dort eine Eigentumssuite gekauft hat. Das gibt es wirklich. Es gab es schon 2005, als ich meine allererste Kreuzfahrt gemacht habe, genau diese Strecke, die Route von Southampton nach New York. Da ist übrigens nichts Thrillermäßiges passiert, mit Ausnahme einer Sache. Der Kapitän hat eine Durchsage gemacht, einen Tag vor New York, sagte er: Meine Damen und Herren, es wird Sie interessieren, wir sind jetzt genau an der Stelle, an der die Titanic untergegangen ist. Dachte ich, na, das ist ja mal eine Information. Ja. Ob mir im Flugzeug auch mal was Ähnliches erzählt wird, ich glaube nicht. Im Übrigen, die Leute sind dann alle an Deckel gerannt, also viele Passagiere, aber nicht aus Panik, sondern kein Witz, um das Wasser zu fotografieren. Stellen Sie sich mal diesen Dia-Abend vor. Okay, das war das einzig Merkwürdige. Und wie gesagt, 2005 wurde ich ja noch nicht inspiriert. Und da gab es auch eine alte Dame auf diesem Schiff. Und die ist dann nicht mehr runtergegangen, die ist bis zu ihrem Tod, leider lebt sie nicht mehr, bis zu ihrem Tod ist sie über die Weltmeere geschippert. Und erst kürzlich war ein Porträt über eine andere alte Dame, die da auch nicht mehr runtergeht. Und jetzt gibt es sogar ein Schiff, wo man nicht Kabinen mietet, sondern wo man wirklich Kabinen kauft. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so erstrebenswert ist, jetzt permanent da drauf zu sein. Ich habe immer früher geträumt davon, mal einmal um die ganze Welt zu segeln. Aber ich muss sagen, nicht nur wegen meiner Reiseübelkeitsschwäche, sondern auch so, also nach einer Woche ist man dann doch schon wieder froh, wenn man festen Boden unter den Füßen hat.
Das glaube ich.
Ich zumindest.
Glaube ich gern. Sie haben ja selbst gesagt, das ist ein Riesengeschäft und die Branche ist natürlich sehr um ein gutes Image bemüht. Gab es denn aus der Branche Reaktionen auf dieses Buch oder auch Reaktionen von erbosten Kreuzfahrern, die ja gesagt haben, sie versauen uns jetzt hier den Urlaub? Oder?
Nee, hat mir eben gerade einer eine E-Mail geschrieben, wenn das nächste Buch kommt, sie vermiesen mir gerade meine Kreuzfahrt mit einem Smiley dahinter. also insofern tatsächlich ist es so, dass Das ist ja wie Berliner, wenn in unserer Stadt ein Verbrechen geschildert wird, also ich komme aus Leipzig und das spielt in Leipzig, das finden sie eher interessant, als dass es sie abstößt. Dieses Buch wird nie jemanden dazu bringen, der Fan ist, keine Kreuzfahrt zu machen. Es wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, wenn sie zweifelhaft sind, sie nicht in die Richtung nun bringen, ach, das muss ich mal unbedingt ausprobieren. Ja, aber es gab zwei Reaktionen. Mhm. Und zwar zwei Reedereien haben mich eingeladen, ich soll eine Lesung auf dem Schiff halten.
Ja.
Da habe ich zurückgeschrieben, ich glaube, sie haben nur den Klappentext gelesen und haben gedacht, oh, Kreuzfahrt-Krimi passt ja. Lesen Sie doch mal das ganze Buch. Und dann kam zurück, oh ja, danke für den Tipp. Aber vielleicht mal aus einem anderen Buch bei uns lesen, ja. Also insofern, ich glaube nicht, dass es eine Lesung jemals zu diesem Buch auf einem Kreuzfahrtschiff geben wird.
Schade eigentlich. Was für die ganz Hartgesottenen da.
Das allerdings, ja. Also es müssen ein paar kritische Sachen auch angesprochen werden. Das ist von dem Schwerölverbrauch dort bis zu dem Müllaufkommen. Das sind natürlich einige Sachen, die sind nicht 100% koscher, aber ich finde es besser, man unterhält sich darüber und man verändert eventuell auch was mit den Leuten, als allen Kreuzfahrern zu sagen, was ihr macht, ist doof. Da hören die dann sowieso nicht drauf, sondern zu sagen, ach stimmt, nee, warum hat man eigentlich jetzt keine Rußfilteranlage? Das könnte man doch beim nächsten Kreuzfahrtschiff machen, um so es Stück für Stück besser zu machen. Aber ich glaube nicht, dass man das nun unbedingt während seiner Kreuzfahrt diskutieren will, ob man das Müllaufkommen eventuell noch mal ein bisschen senken kann oder die schlechte Bezahlung in der Wäscherei.
Herr Fitzek, Sie sind ein extrem produktiver Autor, also beglücken wir uns ja nahezu im Jahrestakt ja mit neuen Büchern. Das ist im Herbst erschienen, Passagier 23.
Ja.
Was gibt's als nächstes? Woran arbeiten Sie gerade?
Worauf können wir uns freuen? Also ich muss dazu sagen, gemessen an Stephen King oder anderen auch Autoren von historischen Romanen habe ich eine Schreibhemmung mit einem Buch pro Jahr. Aber ich liebe es eben einfach zu schreiben. Wenn Sie an Ihr Hobby denken, was Sie eventuell auch 2, 3, 4 Mal pro Woche machen und ich habe das Glück, dank Ihnen, dafür danke ich Ihnen ganz herzlich, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte. Also ich schreibe eben täglich, ich schreibe gerne und aktuell schreibe ich an einem Buch über einen Mann, der noch nie sich etwas hat zu Schulden kommen lassen, eine völlig weiße Weste hat, aber wird in wenigen Wochen eines der schrecklichsten Verbrechen begehen, zu dem Menschen überhaupt fähig ist. Das Problem, er selber weiß nichts davon. Es gibt aber Menschen, die das ganz genau wissen, dass er das tun wird. Menschen, die ihn töten wollen, um genau das zu verhindern. Ungefähr das ist der Grundplot von dem Joshua-Profil, so wird es heißen.
Oh, wir sind gespannt. Wie arbeiten Sie da? Es gibt ganz viel Recherche im Vorhinein oder gibt es so die zündende Idee und Sie müssen sofort losschreiben?
Das ist abhängig von Buch zu Buch. Mhm. Also beispielsweise bei dem Buch war es eben auch notwendig, davor und auch nach dem Schreiben noch mal ein paar Fakten zu überprüfen. Ich beispielsweise habe ich nach Vollendung dieses Buches mich noch mal auf dem Schiff gegangen, habe die gleiche Route rückwärts gefahren, also von New York nach Southampton. Und da habe ich festgestellt, beispielsweise, als ich 2005 die Route gefahren bin und 2008 auch noch mal, da konnte man kaum mit einem Handy auf dem Kreuzfahrtschiff telefonieren. Mittlerweile haben sie überall Empfang, überall, also wirklich mitten im Nirgendwo. Sie müssen allerdings den unstillbaren Drang in sich verspüren, sich finanziell ruinieren zu wollen. Das kostet die Minute mindestens 5 €, wenn sie da, oder sogar noch mehr, vielleicht, ich glaube 15 €, also wahnsinnig teuer. Und insofern musste ich das dann wieder korrigieren, weil da war der ersten Fassung noch der Handyempfang eben schwierig. Ich gebe es Experten zu lesen, dass es die Hauptrecherche ist, dass es am Ende nochmal Mediziner und Techniker und Ärzte und Psychologen lesen. Sollten sie Fehler daran finden, das ist deren Schuld.
Und gehen Sie zum Schreiben außer Haus? Haben Sie ein Schreibbüro oder machen Sie das so neben dem Familientrubel?
Nein, ich habe ja, also wir haben ja mittlerweile 3 Kinder, die sind 1,5, 3,5, 4,5 Jahre alt.
Da kommt man zu nichts, oder?
Da kann man jetzt nicht sagen, du, nee, ist mir egal, dass du da gerade umfällst oder die Tapete bemalst. Ich schreibe jetzt hier weiter, also flüchte ich und muss sagen, also meine Frau hat aktuell wirklich den wesentlich härteren, auch fremdbestimmteren Job, während ich sogar sagen kann, mir fällt heute nichts ein und dann werde ich bedauert, oh mein Gott, der hat eine Schreibblockade, red, sprich ihn nicht an, der muss einen Tee trinken und
lass den Papa mal in Ruhe.
Ja? Kann sie nicht sagen, also ich habe heute eine Windelwechselblockade. Ja? Ja, da wird sie keiner bedauern. Also insofern habe ich die bessere Karte gezogen.
Wir wünschen immer ja, viel Inspiration,
danke,
viel
sehr.
Muse zum Schreiben,
vielen
viel
Dank.
Zeit, liebe Kinder,
ja.
Eine taffe Frau. Ja, bis zum nächsten Fitzek. Ja, es kommen wahrscheinlich noch, hoffentlich noch viele hinzu, die dann auch Urlaubslektüre für uns alle sind. Das Buch gibt es hier auch auf der Messe. Nebenan wird noch kurz signiert, wer sich seine Urlaubslektüre noch signieren lassen will. Herr Fitzek steht noch zur Verfügung. Ich sage herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Und Ihnen auch eben.
Danke sehr. Schöne Messe noch. Danke sehr.